In der vorigen Lehreinheit beschäftigten wir uns mit den Ausrüstungsgegenständen, die dem christlichen Soldaten zur Verfügung stehen und die in Epheser 6, 10 bis 17 aufgelistet sind. Erstens der Gürtel der Wahrheit, zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit, drittens die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, viertens der Schild des Glaubens, fünftens der Helm des Heils, sechstens das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wir wiesen darauf hin, dass diese Liste mit militärischen Ausrüstungsgegenständen nur eine Angriffswaffe enthält, nämlich das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wir hielten fest, dass das Wort Gottes absolute Autorität hat und dass es nicht die Aufgabe geistlicher Leiter ist, das Wort Gottes zu bearbeiten, zu editieren oder auch zu kommentieren, sondern vielmehr ein Diener zu sein, der die Botschaft so vermittelt, wie sie gegeben wurde. Wir sahen, dass Gott in seinem Wort Bedingungen dafür festgelegt hat, unter denen man ein Sprachrohr sein kann, durch das das Wort Gottes mit der Kraft und der Autorität ausgehen wird, die Gott möchte. Und wir sahen auch, wie Gott Jeremia erklärte, was er von ihm verlange, wenn er ein Sprachrohr seines Wortes sein solle. Und weil Jeremia diese Bedingungen erfüllte, war das Wort Gottes durch Jeremia genauso effektiv, wie wenn es der Allmächtige selbst mit seiner eigenen Stimme ausgesprochen hätte. Und das Wort Gottes, das vor 2500 Jahren durch Jeremia gegeben wurde, prägt das Schicksal von Königen und Nationen und Herrschern, insbesondere im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt. Wenn man sich heute den Nahen Osten ansieht, sieht man, wie sich Kapitel 30 bis 33 von Jeremia vor unseren Augen Schritt für Schritt erfüllen. Das ist die Autorität, die einem jungen Mann übertragen wurde, der eigentlich gemeint hatte, er sei zu jung, um Prophet zu sein. Aber als Gott seinen Mund berührte und seine Worte in den Mund Jeremias legte, waren diese Worte im Mund Jeremias genauso effektiv, wie wenn Gott selbst sie gesprochen hätte. Wir hielten auch fest, dass Gott uns nicht die Autorität gegeben hat, seinem Wort irgendetwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzulassen. Wenn wir das tun, machen wir die Schneide dieses geistlichen Schwerts stumpf. Wenn wir es außerdem zulassen, dass uns Menschenfurcht oder Menschenmeinungen beeinflussen oder Druck von Denominationen, finanzieller Druck oder gesellschaftlicher Druck oder irgendeine andere Form von Druck, die uns dazu veranlassen könnte, in unserer Botschaft Kompromisse einzugehen, wird Gott uns zu Schanden werden lassen bzw. beschämen. Wir werden unsere Autorität verlieren und wir werden den Respekt derer verlieren, denen wir geistlich dienen. Wir sahen auch, dass die Apostel und unter ihnen Paulus Diener des Wortes waren. Es war ihre Aufgabe, das Wort, das Gott gab, weiterzugeben. Und das Wort, das auf diese Weise weitergegeben wurde, hatte eine gewaltige Wirkung. Ich möchte nun weitergehen und jenen speziellen Dienst des Wortes Gottes ansehen, der für den Abschluss dieses Zeitalters festgelegt ist. In Bezug auf dieses Thema der geistlichen Waffen habe ich den Eindruck, dass mich der Herr so führt, dass ich in jedem einzelnen Fall jede einzelne dieser Waffen konkret auf die Situation anwende, die wir heute in der Welt vorfinden. Denn wir leben ja nicht in ganz normalen Zeiten. Wir leben in einer ganz besonderen, kurzen Zeitspanne unmittelbar vor dem Ende dieses derzeitigen Zeitalters. Und es ist unrealistisch, so zu leben, als wäre die Situation ganz normal. Sogar in der Welt erkennen heutzutage Führungspersönlichkeiten in allen Bereichen der Gesellschaft, dass wir in Zeiten leben, die nicht normal sind. Der Druck ist nicht normal, die Entwicklungen sind nicht normal, die Geschwindigkeit, mit der sich alles vollzieht und verändert, ist nicht normal. Und die Gemeinde ist eine schlafende Gemeinde, wenn sie versucht, in unnormalen Zeiten ganz normal weiterzumachen. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Kritikpunkte, den die Leute heute gegen die Gemeinde bzw. Kirche als Ganzes vorbringen, dass sie veraltet ist, dass sie irrelevant ist, dass sie nicht mit der Zeit geht. aber das muss nicht so sein, weil Gott ja eine Botschaft für sein Volk am Ende dieses Zeitalters hat. Er hat ganz konkrete Warnungen, eine ganz konkrete Wegweisung und ein ganz konkretes Programm, das wir erfüllen sollen. Und in der Erfüllung dieses Programms nimmt das Wort Gottes einen ganz, ganz wesentlichen Platz ein, den keine andere jener Waffen, die wir uns angesehen haben oder uns noch ansehen werden, einnehmen kann. Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, wie das Programm Gottes für den Abschluss dieses Zeitalters aussieht und insbesondere welchen Platz das Wort Gottes dabei einnimmt, dann möchte ich jenes große Kapitel der Bibel aufschlagen, das der prophetische Schlüssel zum Abschluss dieses Zeitalters ist. Matthäus 24, die große prophetische Rede Jesu, die er in der letzten Woche seines Dienstes auf Erden auf dem Ölberg hielt. Ich glaube, dass dieses 24. Kapitel von Matthäus in Bezug auf die Absichten und das Programm Gottes für das Ende dieses Zeitalters wie die Wirbelsäule im menschlichen Körper fungiert. Letztendlich passt sich alles in die Wirbelsäule ein und hängt mit ihr zusammen. Und genauso ist es auch mit allen Prophetien, die sich die ganze Schrift hindurch auf den Abschluss dieses Zeitalters beziehen. Wenn wir uns zuerst die Wirbelsäule ansehen, können wir anschließend erkennen, wie die anderen Teile dazu passen und an ihren richtigen Platz kommen. Um zu verstehen, was Gott am Ende dieses Zeitalters tut und welche Rolle wir im Programm Gottes spielen, ist es deshalb von wesentlicher Bedeutung, dass wir die Lehre Jesu in Matthäus 24 begreifen. Ich möchte euch nun die ersten 14 Verse dieses Kapitels vorlesen. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Ich glaube, dass diese Worte auch eine Botschaft an uns enthalten. Für den frommen religiösen Juden jener Zeit gab es nichts Heiligeres, nichts Imposanteres, nichts, was mehr auf die Herrlichkeit Israels und die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes hinwies als diesen Tempel. Und vergesst dabei nicht, dass die Jünger Jesu ja fromme religiöse Juden waren. Sie verehrten und respektierten den Tempel. Sie standen ehrfürchtig vor ihm. Er war für sie in jederlei Hinsicht das Zentrum des nationalen Lebens. Und wir sehen hier, dass sie in einer recht kindischen Art und Weise versuchten, Jesus mit dem gewaltigen Bauwerk und all dessen Schönheit und Schmuck zu beeindrucken. Aber Jesus zog ihnen gleichsam den Boden unter den Füßen weg, denn nachdem sie ihm all das gezeigt hatten, sagte er: Seht ihr all das? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das muss ihnen die Sprache verschlagen haben. Es muss für sie ein entsetzlicher Gedanke gewesen sein, dass ein gewaltiges Bauwerk, das ein absolut wesentlicher Teil der Geschichte ihres Volkes und ihres nationalen Lebens war, komplett dem Erdboden gleichgemacht werden sollte. Und zweifellos fingen sie an, sich untereinander darüber zu unterhalten. Sie wollten wissen, wann dieses entsetzliche Ereignis stattfinden würde. Wann wird dieser Tempel dem Erdboden gleichgemacht werden? Und offensichtlich gingen sie vom Tempel weg in Richtung Osten durch das Kidron-Tal hinauf auf den Ölberg und setzten sich dort irgendwo auf dem Gipfel des Ölbergs zweifellos mit Blick Richtung Westen auf den Tempelbereich. Wir dürfen also nicht vergessen, dass Jesus diese Rede hielt, während er mit seinen eigenen Augen und während seine Zuhörer mit ihren eigenen Augen eben jene Szenerie anschauten, die verwüstet werden sollte. Und als sie dort oben auf dem Ölberg saßen, kamen die Jünger zu ihm mit all den Fragen, die sie aufgrund dessen beschäftigten, was er zuvor über die Verwüstung des Tempels gesagt hatte. Ich halte das aus folgendem Grund für sehr wichtig. Ich glaube, die meisten von uns, die aus einem christlichen Hintergrund kommen, sind mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Verehrung für die institutionalisierte Kirche groß geworden. Sie war in hohem Maße das Symbol unseres Glaubens. Sie ist etwas, dem wir Respekt zollen mussten. Sie repräsentierte für uns das Christentum. Sie war nicht immer eine exakte oder würdige Repräsentation, aber es war etwas, das wir zu respektieren lernten, gleichgültig, ob wir nun als Anglikaner, Lutheraner oder Presbyterianer groß geworden sind. Das ist für uns im Grunde ein Symbol für das Christentum geworden. Auf fast allen christlichen Kalendern findet man irgendwo einmal ein Bild von einem Kirchturm und einem hübschen jungen Ehepaar, das zwei kleine Kinder an der Hand in die Sonntagsschule führt. Das ist fast so sehr ein Bild für Religion, wie der Tempel für die Apostel ein Bild für Religion war. Aber es ist meine persönliche Überzeugung, dass das institutionalisierte Christentum, wie wir es kennen, genauso sicher gestürzt werden wird, wie dieses großartige Bauwerk gestürzt werden sollte. Genauso sicher und genauso umfassend. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich sage das nicht, weil ich will, dass das geschieht. Ich glaube, dass es geschehen wird, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, dass es für einige von uns genauso schockierend sein wird, wie diese Offenbarung über den Tempel für die Apostel Jesu in ihrer Zeit. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn das Programm Gottes wird nicht mit dem Zusammenbruch der institutionalisierten Gemeinde zusammenbrechen. Es steht fest. Die Bibel sagt, dass wir ein unerschütterliches Reich haben. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, dass alles erschüttert werden wird, was erschüttert werden kann. Und das Einzige, was nicht erschüttert werden kann, wird das Reich Gottes sein. Denn das ist das Reich, dem wir angehören. Und auch wenn alle Bauwerke und Tempel und Monumente und Relikte der Vergangenheit gestürzt und bis in ihre Grundfesten erschüttert werden, so kann doch das Reich Gottes nicht gestürzt werden. Es kann nicht einmal erschüttert werden. Und ich glaube, dass es für uns heute in dieser Zeit genauso wichtig ist, wie damals für die Apostel in ihrer Zeit, eine Vision dessen zu bekommen, was Gott im Begriff ist zu tun und wie sich das Reich, das nicht erschüttert oder gestürzt werden kann, weiterentwickelt. Auch noch nach Pfingsten stellt man fest, dass es für die Apostel als Juden das Schwierigste überhaupt war, sich vom Tempel zu lösen. Ja, sogar der Apostel Paulus ging, obwohl er dazu berufen worden war, der Apostel der Nichtjuden zu sein, immer wieder zurück zum Tempel, sobald er nach Jerusalem kam. Und letztendlich wurde er sogar regelrecht aus dem Tempel hinausgeworfen und die Türen wurden hinter ihm verschlossen. Das ist wirklich symbolisch. Paulus hätte niemals einen Schlussstrich mit dem Tempel gezogen, wenn er nicht aus ihm hinausgeworfen worden wäre. Und weil sich dies in gewisser Weise auf das moderne Christentum anwenden lässt, kann man sagen, dass viele geistliche Leiter ihre Gemeinde niemals verlassen hätten, wenn sie nicht hinausgeworfen worden wären. Und falls irgendjemand diese Botschaft hören sollte, der hinausgeworfen worden ist, dann soll er sich daran erinnern, dass vor etwa 1900 Jahren auch der Apostel Paulus aus dem Tempel hinausgeworfen wurde, sein Dienst jedoch dadurch nicht aufhörte. Ja, der größte Teil seines Zeugnisses lag noch vor ihm. Und er hätte sein Zeugnis nicht erfüllen können, wenn ihm das in seinem Leben nicht widerfahren wäre. Aber ich denke, wir als bekennende Christen können mit diesen jüdischen Gläubigen des ersten Jahrhunderts mitfühlen und erkennen, dass die Vergangenheit mit ihren überholten Dingen unser Denken ganz gewaltig gefangen hält. Und manchmal ist eine ziemlich erschütternde Erfahrung notwendig, um uns davon loszueisen. Und Jesus hat auch seine Apostel mit dieser Aussage, dass kein Stein auf dem anderen bleiben werde, ganz bewusst erschüttert, denn das war wirklich eine atemberaubende Aussage. Lesen wir nun weiter und sehen wir uns an, wie das endzeitliche Programm für das Reich Gottes aussieht, das nicht erschüttert werden kann. Wir lesen weiter in Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, »Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?« Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Jünger Jesus eigentlich drei verschiedene Fragen stellten. Ich glaube nicht, dass ihnen bewusst war, dass es drei verschiedene Fragen waren, aber im Endeffekt waren es ganz unterschiedliche Dinge. Die drei Fragen lauten: Wann wird das sein, also die Zerstörung des Tempels? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und was ist das Zeichen des Endes des Zeitalters? Sie gingen davon aus, dass die Zerstörung des Tempels und das Kommen des Herrn und das Ende des Zeitalters zeitlich zusammenfallen müssten. Daran haben sie sich natürlich gewaltig geirrt, denn der Tempel wurde im Jahr 70 zerstört und inzwischen sind 1900 Jahre vergangen und das Zeitalter ist noch immer nicht zu Ende gegangen. Aber diese jüdischen Gläubigen konnten sich einfach nicht vorstellen, dass der Tempel zerstört werden könnte, ohne dass das ganze Zeitalter zu Ende geht. Aber Jesus beantwortete ihre Fragen. Und wenn wir die folgenden Verse betrachten, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass er zum Teil die Frage, wann wird der Tempel zerstört werden, beantwortet, zum Teil die Frage, was wird das Zeichen deines Kommens sein, und zum Teil beantwortet er die Frage, was wird das Ende des Zeitalters sein. Und daraus kann man nicht den Schluss ziehen, dass diese drei Dinge zeitlich exakt zusammenfallen. Wir lesen nun weiter in Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Das erste, was er sagt, ist: Hütet euch vor Verführung bzw. Täuschung. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Das heißt, ich bin der Messias, und sie werden viele verführen. Ein Bruder, der Judaistik studiert hat, erzählte mir einmal, dass man in einer großen jüdischen Enzyklopädie mehr als 40 falsche Messiasse in der Geschichte der jüdischen Nation findet, von damals bis heute. Diese Worte Jesu haben sich also in Bezug auf Israel erfüllt. Es hat dort viele falsche Messiasse gegeben. Bar Kochba war einer davon, Moses von Kreta ein anderer. Dieser veranlasste im ersten Jahrhundert die Juden auf Kreta zu dem Glauben, dass der Messias kommt, und sie gingen alle hinaus ins Meer und ertranken. Gerade so wie bei diesen eigenartigen und sonderbaren Dingen, die in Kalifornien und andernorts geschehen, wenn Menschen glauben, sie wüssten, an welchem Tag der Herr wiederkommt. Diese Warnung Jesu hat also einen gewaltigen Praxisbezug. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, das heißt der Messias, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Die Tatsache, dass es Kriege und Kriegsgerüchte gibt, ist an sich noch kein Hinweis dafür, dass das Ende gekommen ist. Das ist sehr wahr. Denn es gibt seit 1900 Jahren Kriege und Kriegsgerüchte, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Ich glaube, dass wir nun in Vers 7 zu dem kommen, was ich als den Anfang vom Ende bezeichnen möchte. Und ich möchte auch sagen, dass ich glaube, dass das Ende, von dem hier die Rede ist, nicht ein einziges Ereignis ist, sondern eine Endphase. Wenn ihr hier einen Bezug zu den Prophetien des Daniel herstellen wollt, dann ist das Ende vermutlich die letzte Woche im 9. Kapitel von Daniel, die 70. Woche oder vielleicht die zweite Hälfte dieser Woche. Ich möchte in keinster Weise dogmatisch wirken, aber ich glaube nicht, dass das Ende ein einziger letzter Augenblick oder ein einziges solches Ereignis ist, sondern die letzte Periode, die letzte Phase. Ich glaube, in Vers 7 finden wir jetzt den ersten deutlichen Hinweis darauf, dass wir uns dem Ende nähern. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Ich verstehe das so, dass es große internationale Kriege geben wird. Und das Markante am 20. Jahrhundert waren eben zwei große Kriege, die wir als Weltkriege bezeichnen. Kriege in einem Ausmaß, wie es die Welt bis dato noch nie gesehen hatte. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Das sind drei weitere Merkmale: immer mehr Hungersnöte, und im Englischen steht auch noch Krankheiten und Seuchen, also immer mehr Krankheiten und Seuchen, immer mehr Erdbeben. All das geschieht heute vor unseren Augen. Erdbeben werden immer heftiger und immer häufiger. Etwa 10 Millionen Menschen sterben jährlich an Hunger. Den Menschen ist das oft nicht bewusst, aber die Welt ist bereits mit Hunger konfrontiert und alle Ernährungsexperten sagen uns voraus, dass dies in den beiden kommenden Jahrzehnten auch weitaus schlimmer werden wird. Und die Bibel hat auch hier wieder einen Praxisbezug. Hunger führt fast immer auch zu Krankheit. Denn wenn das Abwehrsystem des Menschen zusammenbricht und Epidemien über das Land gehen, dann sterben auch noch jene an Schwäche, die die eigentliche Hungersnot überlebt hatten. Jesus sagt in Vers 8, alles dies aber, und ich denke, damit ist das gemeint, was in Vers 7 aufgezählt wird, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Das Wort Wehen in diesem Satz ist das griechische Standardwort für die Geburtswehen einer Frau, wenn sie ihr Kind zur Welt bringt. Ich glaube, dieses Wort wird hier sehr treffend und ganz bewusst in voller Kenntnis seiner Bedeutung verwendet, weil dies nämlich die Geburtswehen kennzeichnet, die das neue Zeitalter gebären werden. Aus den Geburtswehen des alten Zeitalters soll ein neues Zeitalter geboren werden. Ich denke, es ist eine medizinische Tatsache, dass es, wenn die Geburtswehen einer Frau einmal begonnen haben, kein Zurück mehr gibt. Sie werden immer häufiger und immer heftiger und folgen immer schneller aufeinander, bis die eigentliche Geburt erfolgt. Das wird mit diesem Wort angedeutet. Sobald diese Dinge anfangen, werden sie immer häufiger, immer intensiver und immer schneller aufeinander folgen, bis die Geburt des neuen Zeitalters erfolgt und man kann nichts tun, um diesen Prozess umzukehren. Sobald der Geburtsprozess begonnen hat, kann man ihn nicht mehr umkehren. In Vers 9 ist dann die Rede von einer gewaltigen Verfolgung wahrer Christen am Ende dieses Zeitalters. Und es heißt dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Vergesst nicht, dass mehr als ein Drittel der Welt glaubt, dass dies bereits im Gange ist. Hinter dem eisernen Vorhang und hinter dem Bambusvorhang geschehen diese Dinge ganz exakt so, wie sie hier beschrieben werden. Das betrifft keinen kleinen Teil der Weltbevölkerung, sondern in etwa einem Drittel der Welt geschehen diese Dinge bereits. Vers 10. Und dann, also in derselben Zeit, werden viele verleitet werden. Das heißt, sie werden ihren Glauben aufgeben. Die Verfolgung wird so intensiv sein, dass viele Leute aufgeben werden und werden einander überliefern, das heißt verraten. Das ist die standardmäßige Vorgehensweise in kommunistischen Regimes. Sie bringen Gläubige dazu, dass sie einander verraten und sogar, dass die Kinder ihre Eltern verraten. Auch das geschieht schon heute in weiten Teilen der Welt. Und werden einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das gilt nun wiederum mehr für die sogenannte freie Welt als für die kommunistische Welt. Niemand vermag abzuschätzen, wie viele falsche Propheten derzeit allein in den USA ihr Unwesen treiben. Es müssen Tausende sein. Und sie verführen natürlich viele hunderttausend Menschen. Das ist keine Übertreibung. Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Ein Kennzeichen der Endphase dieses Zeitalters ist eine überhandnehmende Gesetzlosigkeit. Ein sehr auffälliger Trend in den Vereinigten Staaten und in den meisten anderen sogenannten freien Ländern ist die steigende Verbrechensrate. Davon hören wir fast jeden Tag im Fernsehen und lesen davon in den Zeitungen. Überhandnehmende Gesetzlosigkeit. Und das wird dazu führen, dass die Liebe vieler erkaltet. Das Wort für Liebe, das hier verwendet wird, ist das Wort, das sich nur auf christliche Liebe bezieht. Die Liebe vieler Christen wird erkalten, weil sie in einem entsetzlichen Klima von Gesetzlosigkeit und Bosheit leben. In diesem Zusammenhang noch eine persönliche Ermahnung. Merkt euch bitte Matthäus 24 ein. Ich möchte euch eine Ermahnung in Bezug auf diese Situation zeigen und ein Wort der Ermahnung aus dem Judasbrief. Ich werde Vers 14 bis 21 aus dem Judasbrief vorlesen. Ihr werdet sehen, dass sich dieser Abschnitt des Briefs wiederum mit dem Zustand der Welt und mit dem geistlichen Klima am Ende dieses Zeitalters beschäftigt. Judas ist der letzte Brief vor der Offenbarung. Ich lese ab Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt, das sind die falschen Propheten und die falschen Gläubigen, wie ihr dem vorigen Vers entnehmen könnt, und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Daran erkennt ihr, dass uns dieser Text in die Zeit der Wiederkunft Christi versetzt. Und er kommt, Vers 15, Gericht auszuüben gegen alle. Jetzt kommt er nicht als Heiland, sondern als Richter. Und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. In Vers 15 haben wir ein Wort, das sicherlich den meisten von euch sofort aufgefallen ist. Welches? Gottlos. Was wäre ein Schlüsselwort, um unsere heutige säkulare Gesellschaft zu bezeichnen, zu kennzeichnen? Gottlos. Das ist die Atmosphäre in der Welt am Ende dieses Zeitalters. Zurück zu diesen Leuten, die falsche geistliche Leiter und falsche Christen sind. Es heißt weiter in Judas 16, diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Das sind Leute, die gewaltige Worte zu predigen haben, aber sie zielen damit einfach formuliert auf die Reichen ab. Ihre Predigten sind darauf ausgerichtet, die Reichen zu beeindrucken und zu fesseln. Und es ist euch sicher aufgefallen, und ich werde keine Namen nennen, dass es heutzutage eine Reihe von Sekten oder religiösen Splittergruppen gibt, die es ganz speziell auf die Reichen abgesehen haben. Das sind Gruppen, die nicht auf die Armen aus sind, sondern nur auf die Reichen. Ach, ich denke, ich sollte vielleicht doch zwei Namen nennen. Eine solche Gruppe wäre Unity und die andere die christliche Wissenschaft. Die tun nie etwas für die Armen. Die tun nichts anderes, als sich an die Reichen heranzumachen. Vers 17. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Habt ihr gehört? Wieder das Wort gottlos. Und dazu das Wort Begierden. Das beschreibt das Klima am Ende dieses Zeitalters. Ein weiteres Schlüsselwort ist Spötter. Menschen, die sich ganz bewusst über heilige Dinge lustig machen. Sie sind ein Beweis dafür, dass das Ende des Zeitalters heranrückt. So etwa bis 1870 wurde die Bibel in gewisser Weise oder bis zu einem gewissen Maß von allen Menschen respektiert. Sogar die Ungläubigen respektierten die Bibel. Doch im vergangenen Jahrhundert gab es einen systematischen Versuch, eine konzertierte Aktion, um die Autorität der Schrift durch Spötterei und Kritik zu stürzen. Das ist Teil des Szenarios für den Abschluss dieses Zeitalters. Vers 19. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber beachtet, dass dies Leute sind, die sich in ihren eigenen kleinen Grüppchen zusammenscharen und dann sagen, wir sind die Richtigen, wir haben es. Wenn du auf dem richtigen Weg gehen willst, dann musst du zu uns kommen. Das sind Leute, die sich für geistlich halten, aber die Bibel sagt, sie sind irdisch Gesinnte. Im Griechischen heißt es seelische Menschen. Menschen, die sich vom Leib Christi absondern, weil sie eine höhere Offenbarung haben, sind nicht geistlich, sondern seelisch. Vor diesem Hintergrund der Gottlosigkeit und Spötterei und Gesetzlosigkeit und der seelisch-irdischen Ausrichtung und der falschen Lehre folgt nun eine Ermahnung an die Adresse der wahren Gläubigen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Wie sollen wir uns in der Liebe Gottes erhalten? Und wie sollen wir uns eine fortwährende Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus bewahren? Indem wir im Heiligen Geist beten. Das ist jenes großartige Mittel, das uns gegeben ist, um uns Gott gegenüber am Leben zu erhalten und uns von der Verunreinigung der Welt fernzuhalten und uns davon abzuhalten, von Gottlosigkeit und Unglauben übermannt zu werden. Das geschieht durch fortwährendes Beten im Geist. Je näher wir diesem Zeitalter kommen, desto mehr werden wir diese Praxis des Betens im Heiligen Geist kultivieren müssen, um uns selbst in der Liebe Gottes zu erhalten. Gehen wir nun zurück zu Matthäus 24 und lesen wir noch einmal Vers 12, der uns ja dazu veranlasst hatte, diesen kurzen Abstecher zum Judasbrief zu machen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten Gläubigen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Glaube ohne Ausharren rettet nicht. Der Glaube, der rettet, ist ein Glaube, der bis zum Ende dran bleibt. In diesen Versen, die ich eben gelesen habe, Vers 4 bis 13, zeichnet Jesus ein allgemeines Bild der wichtigsten religiösen und politischen Trends, die das Ende dieses Zeitalters auszeichnen werden. Aber er hat eine der ihm gestellten Fragen noch nicht beantwortet. Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Nicht die Zeichen, sondern das Zeichen. Also das konkrete Zeichen, dass das Kommen des Herrn unmittelbar bevorsteht. Doch in Vers 14 gibt er nun eine ganz konkrete Antwort auf diese Frage. Es ist so wichtig, dies zu verstehen. Er sagt: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und, achtet auf die abschließenden Worte, dann wird das Ende kommen. Was ist also das Zeichen? Es ist die Verkündigung des Evangeliums des Reiches auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Dann wird das Ende kommen. Ich sagte bereits, dass ich nicht glaube, dass das Ende ein einziger letzter Augenblick oder ein bestimmtes Ereignis ist, sondern die letzte Phase. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Interpretation von Prophetie einsteigen, aber ich denke, ihr erkennt, dass Vers 14 die letzte Verantwortung der Gemeinde ist, wie wir sie heute in der Welt kennen. Ab Vers 15 geht es dann ganz konkret um die Juden. Bitte drehen Sie die Kassette um. Ab Vers 15 geht es dann ganz konkret um die Juden. Ab diesem Vers stehen das Land Israel und die Stadt Jerusalem im Mittelpunkt dieser Prophetie. Ich möchte nicht zu tief einsteigen, sondern nur mir die folgenden Verse lesen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, also an eben jener heiligen Stätte, auf die sie vom Ölberg hinabsahen, also im Tempelbereich. Wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Diese Botschaft richtet sich also nicht an die Nichtjuden in aller Welt, es ist eine konkrete Botschaft an die Gläubigen in Israel. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Was würde es bei uns in der westlichen Welt schon ausmachen, wenn wir am Sabbat fliehen müssten? Das würde bei uns überhaupt keinen Unterschied machen, weil wir den Sabbat ja nicht halten. Aber in Israel ist das von entscheidender Bedeutung, weil man dort am Sabbat nicht reist. Es fahren keine Busse am Sabbat und jede Gruppe von Menschen, die am Sabbat rasch von hier nach dort unterwegs ist, wäre sehr auffällig. Es ist also klar, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die ganz typisch jüdisch ist und an einem speziellen Ort spielt, in der Umgebung von Jerusalem und in Judäa. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, auch wenn ich andere nicht davon überzeugen werde, aber ich bin davon überzeugt, dass Vers 14 die Trennlinie darstellt. Danach kommt das Ende, vielleicht das Ende der 70. Woche in Daniel. All das spielt nun in Jerusalem und im Wesentlichen im Tempel. Was ist nun das Ende dieser Phase der Heilsgeschichte oder dieser Haushaltung, wie es manchmal auch heißt? Was kennzeichnet das eigentliche Ende, die Endphase? Es ist die Predigt des Evangeliums auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Was ist die letzte Verantwortung der Gemeinde, wie wir sie kennen? Auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, das Evangelium zu verkündigen. Das Ende dieses Zeitalters herbeizuführen, obliegt der Gemeinde, denn die Gemeinde ist der Leib Christi und Gott wird den Leib Christi niemals übergehen, solange er auf Erden ist. Die Initiative liegt nicht bei den Spitzenpolitikern, nicht bei den militärischen Führern, nicht bei den Universitäten und Wissenschaftlern, sondern bei denen, die an Christus glauben. Wer außer der Gemeinde kann denn das Evangelium predigen? Und ich wage es zu sagen, dass Gott seit 1900 Jahren darauf wartet, dass die Gemeinde genau das tut. Das Zeitalter kann nicht enden, solange die Gemeinde nicht das Evangelium allen Nationen als Zeugnis verkündigt hat. Du fragst vielleicht jetzt, Bruder Prinz, weiß Gott etwa nicht, wann das Ende des Zeitalters sein wird? Doch, er weiß es. Der Vater weiß es, nicht der Sohn und nicht die Engel. Aber es gibt einen Tag und eine Stunde, die allein dem Vater bekannt sind. Und dann sagst du vielleicht, aber Bruder Prinz, wie kann es denn sein, dass es davon abhängt, dass die Gemeinde das Evangelium predigt, wenn Gott weiß, wann das Ende kommen wird? Meine Antwort darauf ist ganz einfach. Gott weiß, wann die Gemeinde tun wird, worauf er schon seit 1900 Jahren wartet. Und was ich sagen möchte und was eigentlich der Kern dieser Botschaft ist, ist Folgendes. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die derzeitige Generation, die jetzt heranwächst, die Generation sein wird, die diese Aufgabe erledigen wird. Manche Leute stehen den jungen Menschen sehr kritisch gegenüber. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass derzeit eine ganz einzigartige Generation heranwächst. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Man braucht nur im Time oder im Life Magazine nachzulesen und darin wird ständig über diese eigenartige Generation spekuliert, die jetzt heranwächst. Manchmal fallen diese Spekulationen nicht gerade wohlwollend aus und ich bin mir sicher, dass diese Generation viele Probleme hat. Aber ich halte sie für eine einzigartige Generation. Und ich glaube, dass jene aus dieser Generation, die Jesus Christus als den finden, der sie errettet und im Heiligen Geist tauft, diese Aufgabe erledigen werden. Und ich glaube, dass dies auch mit den gewaltigen Fortschritten im Bereich der Wissenschaft und der Technik zusammenhängt, insbesondere im Bereich der Kommunikation. Nehmen wir nur ein Beispiel, die Kassette. Die Japaner planen offenbar, ein Kassettenabspielgerät zu entwerfen, das nur mehr $1 kosten soll. Nehmen wir nun ein Land her, für das ich mich sehr interessiere, zum Beispiel Kenia, oder nehmen wir ganz Ostafrika. Wenn man nun, sagen wir, in 5 Jahren 10.000 Kassettengeräte und Kassetten auf Suaheli zur Verfügung stellen könnte und diese Geräte und die Kassetten den richtigen Leuten geben würde, dann könnte ganz Ostafrika in dieser Zeit die Botschaft hören. Daran zweifle ich nicht im geringsten, denn ich kenne die Afrikaner gut genug, um zu wissen, was sie dann tun würden. Sie sagen, gebt uns die Werkzeuge, wir machen es. Das ist kein fantastischer Traum und kein Hirngespinst. Es sind dafür auch keine exorbitanten Summen erforderlich. Man kann es schaffen. Ich habe den Eindruck, dass genau diese Botschaft, die ich jetzt predige, eines Tages auf Suaheli übersetzt werden wird und Teil dieses Werkzeugs sein wird, das die Aufgabe erledigen wird. Bei den Vereinten Nationen gibt es professionelle Dolmetscher, die jede Rede 15 Sekunden, nachdem sie gehalten wurde, übersetzen können. Wenn wir also ein paar professionelle Dolmetscher für Suaheli hätten, könnten sie sich diese Botschaft auf Englisch auf dem Kopfhörer anhören, sie simultan übersetzen und dann auf Suaheli wieder auf Band aufnehmen. Das dauert nur so lange, wie die Kassette lang ist. Dann kann man diese Übersetzung auf Band en masse jenen Menschen zur Verfügung stellen, die Suaheli sprechen. Suaheli ist nebenbei bemerkt die 7. häufigste Sprache der Welt. Das wäre eine praktische Anwendung für Gottes Programm für diese Zeit. Und deshalb sagte ich auch schon am Anfang und sage es jetzt noch einmal, dass ich glaube, dass jetzt eine einzigartige Generation heranwächst. Und ich glaube, dass ich in den vergangenen Monaten unter den jungen Leuten Belege dafür gesehen habe, dass Gott an ihnen wirkt und weiter an ihnen wirken wird. Er wird ihnen beibringen, dass sie nicht in einer unnormalen Situation ganz normal weiterleben können. Ich glaube, dass sie viel realistischer sind als einige Ältere. Ich glaube, dass diese Wahrheit zu den jungen Menschen, zu den jungen Gläubigen durchdringen wird, dass jetzt die Zeit ist, um den Job zu erledigen. Ich halte es auch nicht für praxisfern oder übertrieben, wenn ich sage, dass sie den Job tun werden, wenn unter den jungen Menschen der Heilige Geist mächtig wirkt, so wie es sich gerade jetzt, während ich spreche, in den USA bereits abzeichnet, und sie im Heiligen Geist getauft werden und sie grundlegende, einfache Unterweisung im Wort Gottes bekommen, die sie brauchen und die nicht zu tief schürfend zu sein braucht. Und wenn man ihnen das Handwerkszeug gibt, dann werden sie den Job tun. Und ich würde sagen, dass dieser Job von heute an gerechnet binnen 10 Jahren erledigt sein könnte. Ich sage nicht, dass es so sein wird, aber ich sage, es ist nicht fernab jeder Praxis, dass jede Nation innerhalb der kommenden 10 Jahre das volle Evangelium gehört haben kann, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, dass ich hier mit dem Willen Gottes übereinstimme. Ich habe den Eindruck, dass der Geist Gottes mich in dem, was ich in diesem Augenblick denke und sage, leitet. Ich überlasse es euch, den Geist, der darin steckt, zu beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich euch tatsächlich das Programm Gottes vor Augen male, und es ist sehr einfach, sehr biblisch und sehr praxisorientiert. Es ist zu schaffen. Wenn diese Generation es nicht schafft, werden sie niemals vor Gott stehen können und sagen können, Gott, du hast uns gebeten, etwas zu tun, was gar nicht zu schaffen ist. Weil es nämlich zu schaffen ist. Darüber hinaus glaube ich, dass es geschafft werden wird. Wir wollen nun ein wenig darüber nachdenken, was damit gemeint ist, dass es das Evangelium des Reiches ist. Das ist eine Formulierung, die ich liebe. Es heißt nicht einfach nur das Evangelium, auch wenn das ausreichen würde, sondern es heißt hier sehr klar und sehr konkret, dieses Evangelium des Reiches. Also keine menschliche Version, nicht die presbyterianische Version, die anglikanische oder die pfingstliche Version, sondern das ganze Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, wie es in dieser Bibelstelle heißt. Aber man könnte das Wort auch mit Beweis übersetzen. Mit anderen Worten, es wird nicht einfach nur ein Wort sein, sondern es wird ein Wort sein, das durch übernatürliche Krafterweise Gottes bestätigt wird. Ich glaube daran. Ich selbst, der ich schon Missionar in 2 Ländern gewesen bin, wenn ich nicht glauben würde, dass Gott über die Wahrheit des Evangeliums auf übernatürliche Weise Zeugnis ablegen wird, dann würde ich niemals mein Heimatland verlassen und irgendwo anders in der Welt das Evangelium predigen. Es wäre eine Zeitverschwendung. Das einzige Evangelium, das den Job erledigen wird, ist dieses Evangelium des Reiches. Sehen wir uns nun einige Bibelstellen aus dem Neuen Testament an, die uns zeigen, was dieses Evangelium des Reiches ist. Ich möchte als erstes Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Beachtet hier, was die Kritiker der ersten Prediger sagten. Ich halte es für sehr aufschlussreich, sich anzuhören, was die Feinde zu sagen haben. Und ich sage euch ganz offen, dass ich hoffe, dass meine Feinde eines Tages über mich dasselbe sagen werden, denn sie könnten mir gar kein größeres Kompliment machen, als sie es den ersten Predigern gemacht haben. Die Szene spielt in der Stadt Thessalonich und Paulus und Silas sind dort angekommen, um dieses Evangelium des Reiches zu predigen. Und die Feinde des Evangeliums verursachten einen Aufruhr, weil sie versuchten, die beiden vom Predigen abzuhalten. Sie gingen zu den städtischen Behörden und beschwerten sich über die beiden. Diese Beschwerde finden wir in Apostelgeschichte 17, 6 bis 7. Man suchte nach Paulus und Silas im Hause Jasons, konnte sie aber nicht finden. Und so heißt es hier, als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Das ist ein Kompliment. Es war schon eine Leistung, dass eine Handvoll verachteter Juden die römische Welt aufwiegelten und auf den Kopf stellten. Ich sage natürlich immer, dass sie die Welt im Grunde nicht auf den Kopf gestellt haben, sondern wieder richtig herum hingestellt haben. Aber die Leute haben sich so sehr daran gewöhnt, mit dem Kopf nach unten zu leben, dass sie das Gefühl haben, sie würden auf den Kopf gestellt, wenn sie richtig herum hingestellt werden. Denn genau das macht das Evangelium. Es stellt dich zum ersten Mal in deinem Leben richtig herum hin. Hört euch an, was sie ihnen als nächstes vorwerfen. Die hat Jason beherbergt, und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass er ein anderer König sei, Jesus. Das ist die Botschaft, die Probleme bereitet. Das ist die Botschaft, die die Welt auf den Kopf stellt. Es gibt einen anderen König. Letztendlich ist alle Autorität im Himmel und auf Erden einem Zimmermannssohn gegeben worden, der an einem jüdischen Galgen in der Stadt Jerusalem starb. Und jedermann, sei er König, Prediger, Priester oder Laie, wird vor diesem König Jesus Rechenschaft ablegen müssen. Und er wird wiederkommen, um ein Reich aufzurichten. Daran haben sich alle gestört. Das hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und das Amüsante daran ist, dass es das schon ab dem ersten Augenblick tat, als diese Neuigkeiten verkündet wurden. Gehen wir nun zurück zu Matthäus 2, zum Bericht von der Geburt Jesu. Matthäus 2, 1-3. Ich möchte, dass ihr wiederum auf die Reaktion sowohl der politischen als auch der religiösen Führer achtet. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Das war ein Skandal, da war ein anderer König. Bedeutet das, dass wir unser Königreich verlieren werden? Bedeutet das, dass wir unsere Autoritätspositionen verlieren werden? Bedeutet das, dass wir jetzt vor irgendjemandem Rechenschaft werden ablegen müssen? Versteht ihr? Das gilt noch heute für bekennende Christen. Die Leute bekommen Panik, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihr Königreich verlieren. Sehen wir uns dieses Evangelium des Reiches noch etwas näher an. Ich möchte diesen Aspekt wirklich hervorheben. Schlagen wir einmal das Buch Prediger auf. Prediger 8,4. Denn des Königs Wort ist mächtig, und wer will zu ihm sagen, was tust du da? Das gefällt mir. Wenn der König spricht, wer kann ihn dann dazu auffordern, Rechenschaft über sein Tun abzulegen? Und wer kann zu ihm sagen, was meinst du damit oder was tust du da? Und dieses Evangelium ist das Wort eines Königs. Und wo das Wort eines Königs ist, da ist Macht. Wo das Evangelium des Reiches gepredigt wird, wird es durch übernatürliche Macht bestätigt. Und es ist nicht darauf zugeschnitten, irgendwelchen konfessionellen Anforderungen oder den Meinungen oder Traditionen von Menschen Genüge zu leisten. Niemand kann zu Gott sagen, wenn dieses Evangelium präsentiert wird, was tust du da? Denn die Bibel sagt, dass Gott für sein Tun keine Rechenschaft ablegt. Sehen wir uns nun dieses Evangelium an, wie es im Evangelium selbst präsentiert wird. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass in jeder Schriftstelle, die ich euch vorlesen werde, die Betonung darauf liegt, dass es das Evangelium des Reiches ist, das gepredigt wird. Ihr findet die dazugehörigen Schriftstellen in eurer Studienhilfe. Matthäus 4, 23 bis 24. Das ist die erste Stelle im Neuen Testament, in der das Evangelium des Reiches präsentiert wird. Ihr werdet feststellen, dass die meisten Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium stammen, weil Matthäus das Evangelium des Königs ist. Markus ist das Evangelium des Dieners. Lukas das Evangelium von Jesus als Mensch. Johannes das Evangelium von Jesus als Sohn Gottes. Aber die erste Präsentation ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien vom kommenden König im Neuen Testament. Und das finden wir in Matthäus. Aus diesem Grund präsentiert uns Matthäus mehr als alle anderen Autoren den König und das Evangelium des Reiches. In dieser Passage aus Matthäus 4 wird zum ersten Mal in der Schrift auf das Evangelium des Reiches Bezug genommen. Und ihr werdet feststellen, dass es ein grundlegendes Prinzip der Schrift ist, dass dort, wo als erstes auf einen König Bezug genommen wird, auch die wichtigste zentrale Wahrheit zu finden ist. Alle weiteren Bezugnahmen bauen darauf auf, vervollständigen es und erweitern es, aber die Essenz des Ganzen ist in dieser ersten Präsentation enthalten. Ich denke, wir werden das gleich sehr deutlich sehen. Matthäus 4, 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und was sonst noch? Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Beachtet, dass hier vollständige Heilung und vollständige Befreiung beschrieben werden. Es ist eine umfassende Botschaft, die den ganzen Menschen ganz heil macht. Das ist das Evangelium des Reiches. Es hat sich bis heute nicht geändert. Es ist heute noch exakt dasselbe. Dann lesen wir in Matthäus 9,35: Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist das Evangelium des Reiches. Dann Matthäus 10,7-8. Das sind die Worte, mit denen Jesus die Apostel auf ihre erste eigenständige Predigtreise aussandte. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Predigt aber nicht nur, sondern demonstriert es. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist das Evangelium des Reiches. Es ist ein Evangelium, das durch die Demonstration göttlicher Macht und Autorität bestätigt wird. Es ist das Wort eines Königs und es hat Kraft. Matthäus 12,28, hier haben wir einen weiteren Aspekt der Präsentation des Evangeliums des Reiches. Jesus sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Mit anderen Worten, das Reich Gottes muss demonstriert werden. Es ist kein Reich ohne Demonstration. Es ist nur dann das Wort eines Königs, wenn es Kraft hat. Aber wenn du siehst, wie die Kraft des Evangeliums und der Name Jesu böse Geister offenbart und austreibt, dann siehst du den Zusammenstoß der beiden Reiche und dann siehst du die Vormachtstellung und den Sieg des Reiches Gottes über das Reich Satans. Es ist eine Botschaft von einem Reich, die bestätigt werden muss. Wir lesen weiter in Lukas 9,1-2. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Man kann das Reich Gottes niemals trennen von der Heilung Kranker und dem Austreiben böser Geister. Und im selben Kapitel, Vers 11, als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Das Reich Gottes bringt immer Heilung. In Lukas 10,8-9 finden wir die Anweisungen, die den 70 mitgegeben wurden, die ausgesandt wurden, nachdem die ersten 12 ausgesandt worden waren. Darin werden sie unterwiesen, was sie predigen sollen und wie sie sich zu verhalten hätten. Lukas 10,8-9. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Jedes Mal, wenn das Reich Gottes nahe kommt, muss es eine Demonstration von Kraft geben. Es ist kein Reich ohne Kraft. Dann können wir uns noch die Predigt des Philippus in Samaria ansehen, wie sie in Apostelgeschichte 8 überliefert ist. Ihr werdet dabei sehen, dass bei den Jüngern dasselbe Prinzip galt wie bei Jesus selbst. In Apostelgeschichte 8,5-7 haben wir den Bericht vom Dienst des Philippus und in Vers 12 wird dieser schließlich kommentiert. Apostelgeschichte 8,5-7. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Befreiung von bösen Geistern, Heilung von Lahmen oder Lähmungen. Der Kommentar dazu schließlich in Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Christi, den Namen Jesu Christi verkündigte. Du kannst nicht über das Reich Gottes predigen, ohne die Demonstration übernatürlicher Kraft. Das Reich Gottes muss beglaubigt werden. Wo das Wort eines Königs ist, da ist Vollmacht. Keine Vollmacht, kein Wort eines Königs. Und ich sage euch eins, was die Welt fürchtet, ist ein König. Die Welt hat eigentlich keine Angst vor Religion, aber sie hat Angst vor übernatürlicher Macht. Und in dem Augenblick, in dem die Gemeinde anfängt, diese Art von Botschaft auf diese Art und Weise zu predigen, werden die staatlichen und religiösen Autoritätsträger in derselben Weise reagieren. Wenn wir bis jetzt noch nicht ins Gefängnis geworfen worden sind, dann wisst ihr warum. Wir haben dem Teufel noch nicht genügend Schaden zugefügt. Wartet nur, bis wir dem Reich Satans denselben Schaden zufügen, wie Paulus und Silas es taten, und dann werden wir in etwa dieselben Erfahrungen machen wie sie. Das könnt ihr mir glauben. Aber wenn Satan uns mit geistlichen oder physischen Ketten binden kann, dann braucht er uns nicht im wortwörtlichen Sinne in Ketten zu legen. Aber Leute, die nicht mit geistlichen oder physischen Ketten gebunden werden können, wird er im wortwörtlichen Sinne in Ketten legen. Derzeit ist die Gemeinde so sehr mit geistlichen Ketten gebunden, dass der Teufel uns gar nicht ins Gefängnis zu werfen braucht, denn dort hat er uns ja schon. Aber die befreite Gemeinde, die geistlich befreite Gemeinde wird im wortwörtlichen Sinne ins Gefängnis geworfen werden. Das ist der letzte Ausweg Satans, aber der funktioniert nicht. Die geistliche Gefangenschaft der Christen dient Satan. Aber die wortwörtliche Gefangenschaft fördert das Reich Gottes. Aber das ist sein letzter verzweifelter Versuch, die Predigt des Evangeliums zu verhindern. Sehen wir uns noch den Auftrag an, den Jesus seinen Jüngern gab und der bis zum Ende dieses Zeitalters Bestand hat. Und damit werden wir diese Botschaft abschließen. Matthäus 28, 19 bis 20. Wir müssen auch noch Vers 18 lesen, weil er den Schlüssel enthält. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht oder Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, also aufgrund meiner Autorität sollt ihr hingehen und was tun? Es demonstrieren, es beweisen. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jüngerschaft bringt dich in ein Leben des Gelehrtwerdens hinein, in dem du all das gelehrt werden musst, was die ersten Jünger gelehrt wurden. Die Botschaft darf sich nie ändern und muss bis zum Ende des Zeitalters dieselbe bleiben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist genau derselbe Gedanke wie in Matthäus 24, 14 und dann wird das Ende des Zeitalters kommen. Wann? Wenn die Gemeinde zu allen Nationen gegangen ist und Jünger gemacht hat und sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hat. In Markus 16, am Ende des Markus-Evangeliums, finden wir einen ähnlichen Missionsauftrag. Sehen wir ihn uns an. Markus 16, Abvers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist nicht schwer, das zu verstehen. Das Problem kommt erst dann, wenn man dem gehorchen soll. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Das ist das Evangelium des Reiches. Ihm müssen Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, das erste Zeichen. Sie werden in neuen Sprachen reden, der Beleg für die Taufe im Heiligen Geist. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jemand sagt vielleicht: Folgen diese Zeichen auch heute noch? Ich sage euch eins, sie folgen denen, die gehen. Sie folgen nicht denen, die still sitzen bleiben. Jesus hat nie gesagt, die Zeichen würden Leuten folgen, die in den Gemeinden sitzen und Lieder singen. Wenn das deine Vorstellung von Christentum ist, dann brauchst du auch keine Zeichen. Oft sagen Leute zu mir: Bruder Prinz, wie kann ich die Gaben des Geistes empfangen? Ich antworte: Wenn du nichts weiter tun möchtest, als in der Gemeinde zu sitzen und Lieder zu singen, dafür brauchst du die Gaben des Geistes nicht. Warum solltest du sie dann bekommen? Es ist garantiert, dass die Zeichen denen folgen, die gehen. Das ist immer so. Denen, die gehen und tun, was diese Leute taten. Sehen wir uns die beiden nächsten Verse an. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Er hat seine Aufgabe erledigt. Jetzt liegt die Verantwortung bei den Jüngern. Jene aber zogen aus. Beachtet, sie zogen aus. Sie gingen. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wenn du das Wort nicht predigst, dann hat Gott auch nichts zu bestätigen. Wenn du nicht sagst, dass Gott die Kranken heilt, ist es auch unwahrscheinlich, dass er es tun wird. Gelegentlich geht er etwas weiter, als wir predigen. Aber im Grunde ist es so, dass wir predigen müssen, damit Gott es bestätigen kann, und dass wir gehen müssen, damit uns die Zeichen nachfolgen. Das Programm ist ganz einfach. Wie gesagt, vielleicht stellst du es in Frage, ob diese Zeichen noch heute folgen. Nun, vor etwa 15 Jahren bekam ich ein kleines Buch in die Hand. Es handelte von dem Briten William Burton, der damals als Missionar Pionierarbeit im damaligen Belgisch-Kongo leistete. Er war ein Mann, der in ganz bezeichnender Weise von Gott gebraucht wurde und durch dessen Dienst an die 1000 unabhängige, autarke Gemeinden in bestimmten Gegenden des Kongo entstanden. Sein englisches Buch trägt den Titel Signs Following, die nachfolgenden Zeichen. Er war Ingenieur gewesen, bevor er Prediger wurde. Er war ein sehr praxisorientierter, nüchterner und zuverlässiger Mann. In diesem kleinen Buch vermerkt er ganz detailliert, wie jedes einzelne dieser Zeichen seiner Predigt dieses Evangeliums im Kongo nachfolgte. Austreibung von bösen Geistern, Heilung von Kranken, Reden in Sprachen, das Aufheben von Schlangen, das Trinken von etwas Tödlichem, ohne vergiftet zu werden. Die Fähigkeit, etwas Tödliches zu trinken, ohne dabei vergiftet zu werden, war für einen Prediger des Evangeliums in diesem Teil des Kongo praktisch lebensnotwendig, denn die Medizinmänner vergifteten regelmäßig das Essen oder Trinken der Prediger. Und es gab einige Berichte darüber, dass Menschen so viel Gift zu sich nahmen, dass es gereicht hätte, um mehrere Männer umzubringen, es ihnen aber nicht geschadet hat, weil sie gingen und das Wort predigten und Gott es mit den nachfolgenden Zeichen bestätigte. Ich sage es noch einmal, einem geparkten Auto kann man nicht folgen. Und solange die Gemeinde auf dem Gemeindeparkplatz parkt, können ihr auch keine Zeichen folgen. Aber sobald die Gemeinde anfängt, sich zu bewegen, wird sie darüber staunen, welche Zeichen ihr folgen werden. Das ist Gottes Programm. Es ist das Muster für den Abschluss dieses Zeitalters. Wir wissen nicht, wann Jesus kommen wird. Niemand von uns kann sagen, dass es noch 5 Jahre, 5 Monate oder 5 Tage dauern wird. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu wissen. Aber wir wissen eins: Bis er kommt, haben wir eine große, zentrale Aufgabe. Dieses Evangelium in der ganzen Welt allen Nationen zu predigen, und alles andere ist sekundär.